Ich spiele nicht so gern Basketball mit meinem Sohn Björn. Björn ist mein Ältester, der jetzt also auch Vater wird. Und das ist schon länger her, als ich mit dem mal Basketball gespielt habe. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Er ist zu gut. Er ist nicht ganz so gut wie Dirk Nowitzki, aber ich finde, er ist ziemlich gut. Wir waren mal an einem freien Tag als Familie Basketball spielen. Da gab es irgendwo auf so einem Schulhof einen Basketballkorb und da sind wir hin. Und wir haben Freiwürfe geübt. Also man nimmt den Ball und versucht ihn in den Korb da zu treffen. Ja. Wir anderen in der Familie brachten nicht so viele Bälle in den Korb. Björn dagegen war viel besser. Seine Freiwürfe landeten viel öfter im Korb als unsere. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wie frustrierend das sein kann. Wenn der andere immer den Ball trifft und man selber nicht. Er hat die Bälle einfach in den Korb geworfen und wir haben zugeschaut. Wenn man einen guten Tag hat, dann schafft man ja vielleicht 2 bis 3 Bälle hintereinander in den Korb zu werfen. Also ich hatte noch nicht so einen guten Tag, aber vielleicht, wenn ich ihn hätte, würde ich es schaffen. Wenn Björn damals einen guten Tag hatte, dann schaffte er 7 hintereinander. Ich weiß nicht, wie viel er heute schafft. Er spielt immer noch gern Basketball. Ich muss ihn mal fragen. Also er war wirklich ganz gut. Ich habe ihm schließlich nachgeschaut im Guinness-Buch der Weltrekorde. Wisst ihr, bei wie vielen Freiwürfen der Weltrekord liegt? Freiwurf, Basketball, in Korb. Was schätzt ihr? Bei wie vielen Treffern liegt der Weltrekord? 20. Bietet jemand mehr? 100. Ja, ich gebe euch ein paar Zahlen. 70, 80, 500, 800. Ja. Also mit diesen Zahlen kennt ihr nicht einmal annähernd an die richtige Zahl heran. Der Weltrekord lag bei 2036 Treffern in Folge. Lag. Wirklich erstaunlich. Dann, nach einigen Jahren, hat der gleiche Mann seinen eigenen Weltrekord übertroffen und hat 5221 Treffer in Folge gemacht. Ich habe nicht mehr nachgeschaut, wie das inzwischen ist, weil mich frustriert das so sehr. Undenkbar. Ihr müsst euch das mal vorstellen, da wirft einer hintereinander 5221 Bälle in den Korb. Ich weiß gar nicht, wie der das mit seinem Arm macht, dass der nicht müde wird. Ja. Also, solltet ihr demnächst einmal 1000 Treffer in Folge landen, dann denkt daran, dass ihr immer noch 5-mal so weit entfernt seid vom Weltrekord. Jetzt stellen wir uns einmal vor, dass Gott uns nur in den Himmel hineinlässt, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Freiwürfen schaffen. Also stellen wir uns vor, Gott würde sagen, ich weiß, der Weltrekord liegt bei 5221. Aber der Maßstab, den ich setze, ist 25.000. Was würdet ihr dazu sagen? Ja, wir würden wahrscheinlich sagen, das soll wohl ein Witz sein. Der Weltrekord liegt bei 5221 und du steigerst das nochmal um das Fünffache. Das ist nicht zu schaffen. Vielleicht wart ihr schon einmal in einer Sportart sehr gut. Du hast deinen Freund besiegt. Tennis, Tischtennis, was weiß ich, Handball. Und du denkst, ich bin ganz schön gut. Wenn du dann aber ein Profiturnier anschaust, im Fernsehen oder vielleicht besucht hast, dann kommt ganz schnell das Gefühl auf, dass man an die Profis nicht heranreicht und wie die mit den Bällen umgehen können. Also wenn ich im Fernsehen mal gesehen habe, wie Tischtennis gespielt wird, ja so zack, 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 zack. das würde ich nicht können. Und die treffen den Ball noch und schmettern da hin und her. Egal wie sehr wir uns bemühen, an die Superstars reichen wir doch oft nicht heran. Im ersten Jahrhundert nach Jesus gab es eine kleine Gruppe von Männern, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die allgemein als die religiöse Elite angesehen wurden. Sie waren so etwas wie Supermänner, die Superstars. Sie hatten Frömmigkeit zu einer Kunstform entwickelt. Sie legten die Messlatte der Erwartungen an Frömmigkeit so hoch, dass normale Sterbliche sagten, das schaffe ich nie, das kann ich nicht. Die spielen in der Bundesliga, denen kann ich nicht das Wasser reichen. Ich müsste vielleicht meinen Beruf aufgeben und 24 Stunden nichts anderes machen als Bibel lesen und beten, um alle Regeln zu beachten, die sie aufgestellt hatten. Das ist zu hoch. Ich gebe besser gleich auf. Die Pharisäer hatten, was Frömmigkeit anbelangt, dieses Bild der Waage. Ihr kennt das, ja, Waage. Und da ist immer ganz wichtig, dass die frommen Werke auf der einen Seite überwiegen gegenüber den schlechten. Und wenn du genügend auf diese Seite tust, an frommen Werken, dann geht die Waage nach unten und Gott kann mit dir froh sein. Das ist das Bild der Religionen überhaupt. Ja? Schau, dass diese Seite gut stimmt, deine guten Werke, die frommen Werke. Wenn du genügend hast, lässt Gott dich vielleicht in den Himmel. Man weiß es ja nie so ganz genau. Für den Pharisäer war Gott ein Kaufmann, der Soll und Haben beständig bucht. Und die Frage ist, was überwiegt. Es führte bei ihnen aber zu übertriebenem Formalismus. Also Formen waren ganz wichtig, religiöse Formen, dass die eingehalten werden. Sie neigten zu Stolz und Arroganz. Sie hatten ein enges, exklusives Denken. Sie legten viel Wert auf äußerliches Einhalten von Regeln, hatten zusätzliche fromme Regeln entwickelt und legten viel Wert auf Nebensächlichkeiten. Ich möchte mit euch einen Textabschnitt lesen, wo Jesus auf sie eingeht und worauf Jesus Wert legt. Ein Teil aus der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5. Und Jesus setzt die Messlatte ganz anders als die Pharisäer. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Geringste geheißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß geheißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wie klingt das? Ermutigt euch das. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und die haben es schon kräftig versucht. Jesus setzt die Messlatte noch höher als die Pharisäer. Er sagt zunächst einmal, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Gottes Ordnungen, Gottes Gebote aufzulösen. Ich setze sie nicht außer Kraft, sondern ich erfülle sie. Ich verschaffe ihnen ihre volle Geltung. Nicht ein Strichlein oder Pünktlein wird von Gottes Geboten verschwinden, sagt Jesus. Eher vergehen Himmel und Erde. Und? Gibt es noch Himmel und Erde? Also gibt es die Gebote Gottes. Nichts davon ist aufgelöst. Jesus selbst hat sie verkörpert und ausgelebt. Und er sagt, wer ein Gebot Gottes auflöst, der gilt im Himmelreich nichts. der wird der Geringste genannt. Jesus scheint einen unerreichbaren Maßstab zu setzen, wenn er sagt, ihr werdet niemals in Gottes neue Welt kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Wie? Wie kann unsere Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu übertreffen? Ich möchte mit euch zwei Beispiele heute behandeln, wo Jesus den Pharisäern begegnet. Die erste Geschichte finden wir in Lukas Kapitel 7, Vers 36. Ihr könnt es mit aufschlagen, ich werde sie euch erzählen, nicht lesen. Es ist die Geschichte eines engherzigen Menschen. Ein Pharisäer namens Simon, der Jesus zu einem Gastessen einlädt. Er konnte es kaum erwarten, mit Jesus zu sprechen. Also die Pharisäer hatten durchaus auch Interesse an Jesus. Und Simon möchte mit Jesus sich unterhalten. Er lädt ihn zu einem Abendessen ein, ganz offiziell nach Hause. Und als Jesus dann tatsächlich erscheint, vergisst Simon, oder wir wissen nicht, ob er es vergessen hat oder ob er es bewusst nicht getan hat, er vergisst, wie es damals höflich war, Jesus angemessen zu begrüßen. Und dazu gehörte auch, dass man dem Gast die Füße wäscht. Da gab es keine geteerten Straßen, nur staubige Straßen. Man hatte immer Sandalen, schmutzige Füße. Und da gehörte das zum Service dazu. Die unterhalten sich und mitten in der Unterhaltung kommt unangekündigt eine Frau mit einer zweifelhaften Vergangenheit. Eine Prostituierte. Sie kommt herein und weil die zu Tisch lagen, kommt sie da auch relativ ungesehen herein und fängt an, Jesus die Füße zu waschen. Sie tut das in sehr bewegter Weise. Sie weint dabei. Also auch eine peinliche Situation. Und Simon reagiert ungehalten. Und er sagt so ungefähr, das schlägt ihm fast den Boden aus. Wenn Jesus ein Mann Gottes wäre, dann müsste er wissen, wer diese Frau ist und dass sich das nicht gehört. Er würde sie wegschicken. Er will Jesus vielleicht mit dieser Frau am liebsten vor die Tür setzen. Eine der Regeln der Pharisäer lautete, dass man unter keinen Umständen einen sündigen Menschen berühren darf. Das ging so weit, dass die Pharisäer, wenn sie auf dem Markt waren in Jerusalem, das Erste, was sie taten, wenn sie nach Hause kamen, ist, dass sie sich gewaschen haben. Weil sie konnten sich irgendwie verunreinigt haben. Ja, da waren ja auch Heiden, also nicht Juden. Und irgendwie kann man mit denen in Verbindung kommen. Und darum, das Erste ist, sich reinigen, waschen. Jesus sitzt da und erlaubt dieser Frau mit zweifelhafter Vergangenheit, ihn zu berühren. Und Jesus spürt diese Anschuldigungen, die Simon ihm da so insgeheim macht. Er liest in seinem Herzen, was in seinen Gedanken da vor sich geht. Und er sagt, Simon, ich möchte dir eine Frage stellen. Da ist ein Gläubiger, zwei Leute, die ihm Geld schulden. Der eine schuldet ihm eine relativ geringe Summe, sagen wir 500 Mark, der andere schuldet ihm 500.000 Mark oder Euro. Aus einer großzügigen Laune heraus beschließt dieser Gläubiger, beiden ihre Schuld zu erlassen. Und jetzt meine Frage, Simon. Wer von den beiden wird am meisten dankbar sein? Simon antwortet vielleicht zögernd, ich nehme an, derjenige, der am meisten erlassen bekommen hat. Jesus sagt, sehr gut, Simon, du hast recht. Und dann geht Jesus auf seine Starkköpfigkeit und Engherzigkeit ein. Simon war bedacht, vor allem mit Jesus eine theologische Diskussion zu führen. Er hat ihn aber nicht einmal ordentlich begrüßt oder einen Diener beauftragt, ihm die Füße zu waschen. Jesus sagt ihm gewissermaßen, in deinem Herzen, Simon, ist so wenig Achtung oder Wertschätzung für mich da. Während du nur an einer theologischen Diskussion interessiert warst, kam diese Frau herein und wusch mir die Füße. Ich weiß, wie ihre Vergangenheit aussieht. Ich kenne sie und ich habe ihr vergeben. Ihr Herz ist so voller Liebe, dass sie mir die Füße mit ihren Tränen gewaschen hat. Simon, nach außen hin tust du viel Gutes. Pharisäer spendeten Almosen. Nach außen hin erfüllst du den himmlischen Maßstab. Du hast vielleicht auch auf vieles eine Antwort. Sie dagegen kann nur eine sündige Vergangenheit aufweisen. Sie reicht nicht an den himmlischen Maßstab heran. Aber in meinen Augen hat sie gerade 25.000 Treffer in Folge geleistet. So funktioniert das im Reich Gottes. Ihre Rechtschaffenheit übertrifft deine bei weitem, weil sie im Herzen gerecht und voller Wertschätzung für mich ist. Das ist eine Sache des Herzens, Simon. Es gibt Heilige, mit denen kann man sehr schwer leben. Und ich weiß nicht, ob ihr solche schon kennengelernt habt. Ich habe sie in den 25 Jahren, wo ich jetzt Prediger bin, kennengelernt. Menschen, Christen, die viel wussten, theologisch viel wussten, auch sehr korrekt sein konnten. Aber Leben mit ihnen ist sehr schwer. Wie kommt es, dass man manchmal so starkköpfig und engherzig sein kann, dass Dogmen und Lehren wichtiger werden, als Jesus nachzufolgen und Menschen zu lieben? Wie kommt das? Den ersten Satz, den ich euch heute mitgeben möchte, heißt: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die zweite Geschichte, die Geschichte eines hartherzigen Menschen in Markus Kapitel 3. Jesus ist in einem Gottesdienst in der Synagoge am Sabbat und er lehrt. Und eines der Gebote Gottes sagt ja klar, das vierte Gebot, halte den Sabbattag. Er ist Gottes Ruhetag, der siebte Tag. Ehre Gott damit, er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Im Laufe der Zeit hatten die religiösen Führer zu diesem Gebot eine Menge Erweiterungen hinzugefügt. Also heute gibt es ja zwei Probleme. Einerseits, dass man den Sabbat falsch verstehen kann, vielleicht wie diese religiösen Führer es getan haben. Andererseits, dass man ihn gar nicht versteht. Ja? Also das größte Problem heute ist, dass Menschen den Sabbat einfach ersetzt haben. Ersetzt durch den Sonntag, den es in der Bibel ja nicht gibt als Ruhetag. Okay, damals durfte man zum Beispiel keinen Eimer am Sabbat in die Hand nehmen, weil das schon als Arbeit dann galt. Man durfte eine Gabel einer bestimmten Größe nicht zum Mund führen. Und die Liste der Sabbatgebote wurde immer länger. Alles, was ansatzweise mit Arbeit in Verbindung gebracht werden konnte, war verboten. Über manche Sachen lachen wir. Ja? Also albern, würden wir sagen. Dass die Schriftgelehrten sich damals zum Beispiel stritten darüber, ob ein Ei, das von einem Huhn am Sabbat gelegt worden war, ob man das essen darf oder nicht. Ja, nicht mehr als ein Buchstabe des Alphabets schreiben am Sabbat. Wenn du zwei schreibst, hast du gearbeitet. Einen darfst du. In diesem Gottesdienst begegnet Jesus einem Mann mit einer verkrüppelten Hand. Vielleicht war es sogar so, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer nur darauf lauerten, was Jesus tun würde, um ihn anklagen zu können. Jesus beginnt zu lehren und als er die kaputte Hand dieses Menschen sieht, fühlt er Mitleid mit diesem Mann. Er unterbricht seinen Lehrvortrag, um sich um diesen Mann zu kümmern. Hätte er ja nicht machen brauchen, ja. Also er hätte es auch nach dem Gottesdienst machen können oder nach Sabbatschluss. Aber Jesus hält den Gottesdienst sozusagen an, sieht diesen Mensch und hat Mitleid. Und er sagt, ich muss mich um diesen Menschen jetzt kümmern. Die anwesenden Schriftgelehrten und Pharisäer sind bereit, sich auf Jesus zu stürzen, falls er den Mann am Sabbat heilt. Und als Jesus diese Situation erfasst, schaut er diese Menschen an, wird traurig und zornig. Jesus ist entrüstet. An einigen Stellen im Neuen Testament steht, dass Jesus wütend wird. Und hier haben wir so eine Stelle. Er ist zornig über die Härte ihrer Herzen. Es setzt ihn in Erstaunen, dass fromme Menschen so hartherzig gegenüber Menschen in Not sein können. Und dann sagt Jesus, vielleicht so ungefähr, wir sind hier in einem Gottesdienst, in einem religiösen Gebäude, einer Kirche, Synagoge. Dieser Raum ist voll von Menschen mit einem Abschluss in Theologie. Menschen, die sich in der Bibel tadellos auskennen. Und doch ist die Frage, ob das nicht Fassade ist. Wenn kein einziges Herz da ist, in dessen Herzen Liebe da ist. Die Leute halten den Atem an, was wird Jesus tun? Und dann sagt Jesus zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und im Nu ist sie geheilt. Diese religiösen Leute aber sind zornig. Zornig bis aufs Blut. Sie beschließen, an diesem Sabbat Jesus umzubringen und beraten darüber, wie man ihn am besten beiseite schafft. Was für eine Sabbatheiligung. Und sie haben es noch nicht einmal gemerkt. Jesus hielt Ausschau nach Menschen, die mitfühlende Herzen hatten. Aber alles, was er fand in diesem Raum, waren Menschen mit Herzen aus Stein. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und man glaubt nur mit dem Herzen gut. Was würde Jesus heute sehen, wenn er in die Kirchen geht, in unsere Gemeinden geht, sich umsehen würde? Worüber würde er predigen? Das ist ja eine interessante Frage, ja? Worüber würde Jesus predigen, wenn er bei uns wäre? In welchen Bereichen würde Jesus vielleicht heute in unserem Leben den Finger darauf legen? Die Pharisäer waren Weltrekordhalter in Sachen Frömmigkeit. Aber Jesus hat einen Weg aufgezeigt, wie wir die Gerechtigkeit der gesetzestreuen Pharisäer übertreffen können. Im 5. Kapitel von Matthäus stellt Jesus ein paar unangenehme Fragen in der Bergpredigt. Er sagt zum Beispiel, ihr seid stolz darauf, dass ihr nie zum kaltblütigen Mörder wurdet. Er spricht über Mord. Keiner von euch hat den Tod eines anderen Menschen auf dem Gewissen. Aber ganz im Vertrauen gefragt, gibt es einen Menschen, den ihr nicht leiden könnt? Jesus spricht davon, dass Mord in unserem Herzen beginnt. Gibt es eine gewisse Schadenfreude bei euch, wenn diesem Menschen ein Missgeschick passiert, weil er es verdient hat? Oder er sagt, böse, gemeine Worte sind Gift, das heimlich und langsam tötet. Oder wie steht's mit Ehebruch? Die meisten haben vermutlich noch nie Ehebruch begangen, aber so ganz unter uns. Denkt ihr manchmal an sexuelle Begegnungen mit anderen Menschen als mit eurem Ehepartner? Oder Jesus wendet sich den Lügen zu und fragt, sagt ihr auch im Alltag immer die Wahrheit? Ist euer Ja ein Ja, euer Nein ein Nein? Oder sagt ihr, ihr habt da die Überweisung gemacht, auch wenn ihr wisst, dass es nicht so ist, nehmt ihr es manchmal nicht so genau und sagt deshalb Dinge, die nicht stimmen. Und dann sagt Jesus, eine neue Zeit ist da, eine neue Zeit. Ab jetzt wird das Maßband der Gerechtigkeit an die Herzen der Menschen angelegt. Und dieses Maßband bringt die verborgenen Seiten und Beweggründe des menschlichen Herzens offen. In meinem Reich geht es nicht um äußerliche Regeln. Der himmlische Vater ist mit rein äußerlicher Frömmigkeit nicht zufrieden. Ich schaue darauf, dass Menschen im Herzen gerecht sind. Und dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch Jesu Lehrtätigkeit. Ihr werdet es immer und immer wieder finden. Auf Schritt und Tritt stößt er auf jemanden, der sich mit oberflächlichen oder Spitzfindigkeiten auseinandersetzt oder mit Jesus darüber unterhalten möchte. Und Jesus lenkt immer wieder das Gespräch auf das Eigentliche, auf das Grundsätzliche, vom Oberflächlichen ans Eingemachte. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis seiner Botschaft. Wenn er erst einmal unser Herz hat, berührt, dann werden wir ihm ähnlicher. Und dann können wir Gottes Willen so erfüllen, wie Gott es gedacht hat. Wir können durch unsere eigene Frömmigkeit oder Rechtschaffenheit niemals Gottes Maßstab erreichen. Aber wir können seine Gerechtigkeit erben. Wir können durch Jesus das erhalten, geschenkt bekommen. Und dann können wir voller Zuversicht leben, weil Jesus 25.000 Freiwürfe für uns in Treffer verwandelt. Simon hatte ein großes Wissen, aber sein Herz war nicht von Gottes Liebe berührt. Er hatte eine Menge Religion, aber keine wirkliche Beziehung zu seinem Erlöser. Wisst ihr, was das Schwierigste für Adventisten ist? Ich sage es euch. Das Schwierigste für Adventisten kann sein, zu vergeben. Besonders, wenn es um Geld geht. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und er sagt, nicht einmal Weltmenschen behandeln dich so wie Adventisten, wenn es um Geld geht. Weil was schief ging und Geld verloren ging, dass man nicht mehr zurückzahlen kann. Natürlich wussten die Leute, dass da ein Risiko mit verbunden ist. Sie haben es ja auch unterschrieben. Aber so etwas darf halt nie passieren, ne? Und wenn es passiert, dann musst du dein Leben lang dafür büßen. Oder? Oder kann man auch sagen, es muss auch einmal Schluss sein. Versteht ihr? Darauf kommt es mir an. Es ist wichtig und gut, den Sabbat zu halten. Aber wenn wir hartherzig, engherzig und nicht vergebungsbereit sind, wie viel von Jesu Geist haben wir dann? Jesus geht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hart ins Gericht, weil ihnen dieser Geist fehlte. Aber im Glauben geht es doch darum, dass Menschen ein Herz haben. Und dass sie dankbar sind für das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Aus einem Herzen, das Gott dankbar ist, kommt doch auch Liebe für andere Menschen. Und wenn Jesus, so glaube ich, weil ich am Anfang die Frage gestellt habe, was würde Jesus machen, sagen, wenn er hier wäre? Wenn Jesus für eine Stunde unsere Gemeinden besuchen würde, glaube ich nicht, dass er umhergehen würde und geistliche Orden verteilen würde und anhängen würde. Für besondere Leistungen. Ich glaube nicht, dass ihn das interessieren würde. Ich glaube, dass er wissen wollte, ob wir ein Herz haben, das ihn kennt, das ihn lobt, das ihn lieb hat und das für andere Menschen da ist. Und wenn du ein Herz hast für ihn und für die Menschen. Dann übertrifft das die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist der beste Hinweis darauf, dass der Geist Gottes in unseren Herzen etwas erreicht hat. Und wenn nicht, kann keine unserer äußeren frommen Handlungen das aufwiegen. Es kommt vielleicht darauf an, auf das Wichtige genügend Wert zu legen, wie Jesus, das Herz anpeilen, die Motive. Man glaubt nur mit dem Herzen gut. Es ist wie bei einem Auto, das eine neue Batterie braucht. Es kann äußerlich ganz toll aussehen, aber ohne Batterie ist es tot. Es hat das Potenzial, dich von einem Ort zum anderen zu bringen, aber ohne Batterie wird es nicht anspringen. Es ist tot, bis eine neue Batterie hereinkommt und es zum Leben erweckt. Unsere Herzen bleiben kalt und leblos in Bezug auf Gott, bis sie auf wundersame Weise zum Leben erweckt werden, durch das, was am Kreuz für uns geschehen ist. Und vielleicht ist es immer wieder wichtig, dass wir dort lang genug hinschauen und uns bewusst machen, dass wir da hinkommen mit nichts, ohne Leistungen, und dass er dort alles geleistet hat für uns. Und dass wir ihm sagen, ja Herr, so bin ich nicht, so wie du. Aber ich möchte immer mehr so sein wie du. Und ich möchte kein kaltes und enges Herz und hartes Herz haben, sondern mehr dein Herz. Man glaubt nur mit dem Herzen gut und man sieht nur mit dem Herzen gut. Und wird nicht auch ein gläubiges Herz ein gehorsames Herz sein? Ein Herz, das Jesus nachfolgt? Wir sprachen heute über oberflächliche Frömmigkeit, die an Gott vorbeigeht. Eine Frömmigkeit, die vor Menschen sehr hoch war, aber eine Frömmigkeit, die bereit war, Gott zu töten, wenn es sein muss. Verrückt, oder? Absurd. Es waren diese frommen Menschen, die Jesus ans Kreuz schlugen. Wir haben zwei negative Beispiele gesehen. Simon der Pharisäer und die Pharisäer in der Synagoge. Vielleicht kennt ihr Menschen, deren Herzen gegenüber Gott sehr empfänglich sind und die ein Herz für Gott und die Menschen haben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr solche Menschen kennt, die andere aufbauen und ermutigen und einen positiven Einfluss haben, dass ihr euch in dieser Woche Zeit nehmt, um diesen Menschen zu danken und sie zu ermutigen und ihnen das auch zu sagen, dass ihr das schätzt. Vielleicht müssen wir auch an unser eigenes Herz denken und sollten für unser eigenes Herz beten und sagen, Herr Jesus, ja, ich weiß schon viel. Wir sind Meister als Adventisten in Theologie. Aber das Wichtigste will ich nicht versäumen. Ich möchte dein Herz haben. Ein Herz, das dich lieb hat und die Menschen. Und das dir aus innerem Antrieb folgt. Vergesst nicht, 25.000 Freiwürfe in Folge. Und jeder von uns kann das geschenkt bekommen. Durch Jesus. Weil er es für uns schon geleistet hat. Und weil er das auch in unser Herz legen kann und darf. Gott segne euch. Und gebe euch ein weites Herz, ein Herz, das Menschen lieb hat und wo Menschen sehen können, dass wir Gott von Herzen lieb haben. Amen.